ARD Sounds.
Hi, hier ist Elena. Ich melde mich kurz aus unserer Sommerpause, denn ihr könnt wieder eine 11KM-Classic-Folge hören, also eine unserer stärksten Recherchen aus dem vergangenen Jahr. Mein Kollege Amir Mousavi ist nämlich kurz nach dem Sturz des ehemaligen Diktators Assad nach Syrien gereist. Und dort hat Amir Dinge gesehen, die erschrecken und die schockieren. Und seine Recherche veranschaulicht, wie systematisch das Assad-Regime gefoltert hat und getötet hat. Es ist jetzt nicht das sommerlichste Ferienthema, aber es ist relevant. Und Amir erzählt es so packend, mich hat's wirklich bewegt. Hört da doch mal rein. Heute geht's bei 11KM um eine Festplatte. Eine Festplatte mit bisher streng geheimen Daten. Und die geben Einblick, wie das Assad-Regime in Syrien systematisch gefoltert und getötet hat. Noch immer gelten mindestens 160.000 Regimekritiker als vermisst. NDR-Journalist Amir Mousavi ist Teil des internationalen Rechercheprojekts Damaskus Dossier. Und mit ihm folgen wir heute einer Spur. Der Spur dieser geheimnisvollen Festplatte. Die führt uns tief in die Tötungsmaschinerie des ehemaligen Regimes in Syrien. Und sie gibt Antworten. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Hallo Amir, das ist sehr schön, dass du da bist.
Hallo Elena. In der Nacht von 7. bis zum 8. Dezember 2024 war chaotischer Zehner.
Aufständische haben die Kontrolle über die syrische Hauptstadt übernommen und Machthaber Assad gestürzt.
Dieses Ereignis hat uns, ich glaube, alle überrascht und haben wir Kollegen nicht damit gerechnet, diese dynamische Entwicklung, die war für uns und auch für viele Menschen in der Region auch völlig überraschend.
Den Umsturz erzwungen hat ein Zusammenschluss überwiegend islamistischer Aufständischer. Sie konnten in weniger als 2 Wochen die wichtigen Städte Aleppo, Hama und Homs einnehmen. Heute früh erreichten die Kämpfer schließlich Damaskus, Assads bisheriges Machtzentrum.
Wir haben das nicht möglich gehalten, dass es so schnell kommt. Scheint mir, dass die Situation so gekommen, dass die Truppen von Assad nicht gekämpft haben und einfach den Waffen niedergelegt.
Der langjährige Machthaber Assad ist geflohen. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge befindet er sich mit seiner Familie in Moskau.
Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Menschen fliehen, Behörden werden gebrannt, Beweise werden einfach vernichtet, Soldaten desertieren. Die wechseln die Uniform zu meiner Zivilkleidung. Manche wissen nicht, was ist geschehen, was passiert. Damaskus sei gefallen. In dieser Nacht erfahren wir später, dass ein Offizier, ein Oberst, der hat ein bestimmte Dokumente und bestimmte Festplatte in seinem Safe. Diese Festplatte beinhaltet digitale Beweismittel für Tausenden von verstorbenen Syrern. Der Oberst Mohammed, wir nennen ihn Mohammed, hat eine leitende Funktion in der Militärpolizei. Seine Einheit besteht aus ca. 10 Menschen. Wir nennen ihn Mohammed, weil wir wollen ihn schützen. Die Situation ist für ihn sehr gefährlich, weil der Gefahr kommt nicht nur von der jetzigen Regierung, sondern auch von den ehemaligen Regimetreuer von Assad, die Alawiten, und er kommt aus diesem Bereich. Aus seiner Erzählung in diesem Nacht war die Situation sehr brenzlig. Er hat eine Bereitschaft gehabt. Und in dieser Bereitschaft muss er in seinem Büro schlafen. Und er war dort und jemand hat den Tor bei ihm geklopft und hat gesagt, Herr, ist die Situation aus der Kontrolle geraten und Damaskus ist gefallen. Und sagt, was, gefallen, wie, was? Okay, wo sind die Offiziere? Ja, die sind weg, gerannt. Und dann hat er gesagt, okay, ich verlasse den Büro, weil es ist sehr gefährlich, und hat sein Safe geöffnet und hat den Festplatte geholt und mit allem Möglichen, was er in seine Tasche reingestopft hat, mitgenommen und hat den Schlüssel von Safe dort gelassen und ist sehr nach Hause gegangen. Der hat uns alles in dem Interview erzählt und wie es dieses berühmte Nacht war. Und er muss einen gefährlichen Weg nehmen, wo es Chaos und Aufständigen und Soldaten, und er hat natürlich Angst. Er hat genau auch uns erzählt, wie es die Gesichter auf der Straße haben sich total geändert. Die Checkpoints waren nicht, wie es er gewöhnt hat. Und es gab chaotische Zustände. Die Straßen waren nicht immer passierbar. Der Bus muss immer wieder angehalten werden. Und jedes Mal, wenn er angehalten, hat immer mit allen gerechnet, auch den Tod. Das war sehr gefährlich für ihn und er hatte mit allem gerechnet. Und er hatte gedacht, dass ihm einer von den mehreren Checkpoints, die auf dem Weg zu seinem Wohnhaus außerhalb Damaskus in den Küstenbereich, dass er von diesem Checkpoint runtergeholt wird und wird einfach getötet auf der Straße. Es war alles möglich. Aber irgendwann kam er mit einem sehr langen Weg, kam er in seinem Haus an. Auch wenn es lange gedauert hat, ist dort heil angekommen, samt die Beweismittel, die er mitgenommen hat.
Und du hast jetzt gerade geschildert, wie dieser Offizier diese Festplatte sichert und herausschmuggelt, aus einem Safe mitnimmt. Und etwa zur gleichen Zeit, also kurz nach dem Sturz von Assad und seinem Regime, ich weiß noch, und das einmal als kurzer Disclaimer hier, wir kennen uns ja und wir arbeiten auch viel zusammen. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, du musst nach Syrien, du musst da jetzt sofort hin, du willst da sofort hin als Journalist. Du warst da ja selber auch in den Zeiten, in den Jahren des Krieges. Ich kenne den Helm aus dem Büro von dir, die schusssichere Weste, auf der Press steht. Und ich weiß noch, dass einige im NDR versucht haben, dich darin zu unterstützen, dass du da sicher hinkommst. Und du hast ja auch den großen Vorteil, du sprichst Arabisch. Wie hast du dann, als du nach Syrien gekommen bist, die ersten Tage dort erlebt, diese Tage nach dem Sturz von Assad?
Wir begleiten Syrien seit 2011 und berichten wir immer wieder mal über Syrien.
Also seit Beginn des Bürgerkriegs, ne?
Genau. Seit Beginn der Bürgerkrieg haben wir immer darüber berichtet und haben wir auch Recherche betrieben. Aber damals war sehr begrenzt, weil wir haben keine Akkreditierung in Syrien, und überhaupt, wenn wir das gekriegt hätten, dann hätten wir ganz, ganz begrenzt bewegt und recherchiert. Und als der Regime gestürzt war, haben wir gesagt, okay, lass uns mal dorthin gehen, gerade jetzt, um herauszufinden, wie hat dieses System Assad 56 Jahren über Syrien geherrscht? Mit welchem Preis? Wir wollen das einfach Rekonstruktion für die gesamten Jahre vom Bürgerkrieg Syrien. Und wir wissen aus Erfahrung, dass gibt es einen goldenen Fenster, der beträgt Tagen oder vielleicht Wochen. Nach dem Sturz eines Systems kommt ein neues System. In diesem goldenen Fenster könnte man viel erreichen, viel Menschen ansprechen, viele Tatsachen sehen, erleben, wie sie sind. Und als wir in Damaskus ankamen, sahen wir Gebäude abgebrannt. Da gab es auch Menschen, die angeströmt haben in vielen Behördensitze. Und suchen wir in irgendwelchen Unterlagen, suchen sie Antworten auf deren Geliebten, seit Jahren verschwunden waren. Spurlos.
Und das sind mindestens 160.000 Menschen, die bis heute als vermisst gelten. Amir, liefern die Daten auf dieser Festplatte mit den Belegen, die der Oberste herausschmuggeln konnte, liefern die irgendwelche Hinweise zu den Vermissten? Und wie habt ihr die Festplatte eigentlich bekommen?
Wir haben auch ein Netzwerk von vielen Mittelsmännern. Und wir haben gehört, dass es sowas gibt, weil es gab schon mal einen ähnlichen Fall in 2015, sogenannten Caesar File. Und da haben wir gedacht, vielleicht könnte das auch so sein. Und haben wir unsere Recherche intensiviert in dieser Richtung und diese Daten am Ende zugespielt bekommen. Und da waren wir einfach, ich meine, überrascht einerseits, weil wir haben gedacht, das ist nicht möglich. Aber die Beweise, die bei uns vorliegen, hat uns gezeigt, da waren Tatsachen, Zehntausenden, über Zehntausenden Menschen einfach umgebracht, abfotografiert, dokumentiert. Die Massendaten, die wir zugespielt bekommen, war für uns auch sehr, sehr groß. Und deswegen haben wir gesagt, schaffen wir nicht. Deswegen haben wir Kollegen von WDR und Süddeutsche Zeitung, aber auch mit einer internationalen Konsortium für investigative Journalismus und auch anderen Medien weltweit auch eingeladen, für diese Recherche zu gewinnen. Und haben wir das selber alle recherchiert mit demselben Ziel, einfach zu verstehen, wie es war, mit wem, wo und was.
Und was ist auf dieser Festplatte genau drauf?
Elena, in diesem Festplatte gab es Bilder. Diese Bilder stammen von Jahr 2015 bis 2024, also 2 Monaten vor dem Sturz Assads. Und die beinhalten genau die Tötungsprozesse. Und die beweist das auch, dass der Regime mit seiner Tötungsmaschine weitergemacht, ungeachtet von den internationalen Protesten. Und dieser Tötungsprozess findet jeden Tag in Syrien statt, aber auch dokumentiert. Und die Dokumente liegen in dieser Festplatte. Die Fotos zeigen Menschenleichen, die ungeheuerliche Gewalt erlebt haben. Gewalt, Spuren in den Nasen, in den Gesichtern, in den Körper. Es gibt auch viele Leichen, die unterernährt waren, so eine Art Knochen und einfach Haut. Da gab es auch Bilder von Leichen, die eine krasse Verblutung gehabt. Und aus diesem Fotos können wir Rückschlüsse bekommen, dass es keine Zweifel steht daran, dass diese Menschen gestorben durch den Folter und Unterernährung. Man sieht überwiegend Männer, wobei da gab es auch 5 Frauen und ein Kind, aber überwiegend Männer. In diesen Daten, die wir zugespielt bekommen, gibt es keine medizinischen Berichte, wo man das weiß, warum ist der gestorben. Wir sehen nur Bild mit 3 Nummern, aber die Bilder sprechen für sich selbst. Unterernährung, Verletzung, Gewalt, Folter. Und man kann das ahnen, was ist geschehen. Und wir könnten durch unsere Recherche mehr als 10.000 Häftlinge, Körper zählen. Die Leichen wurden abfotografiert in einem militärischen Krankenhaus und da konnten wir auch die Stelle lokalisieren. Dort in einem Keller gibt es einen Kühlraum. Vor dem Kühlraum gibt es einen Gang. In diesem Gang wird die Leiche dorthin gebracht und da werden sie fotografieren, Foto machen für den Leichen. Alle dokumentiert nach dem Tag, Monat, Jahr. Und das ist wirklich wie ein File, wenn man sich vorstellt in einem Computer. Jeder Ordner ist 1 Jahr. Und dann, wenn man klickt in einem Ordner, sagen wir so 2020, dann kommt das 12 weitere Unterordner, geteilt auf 12 Monaten. Und jeder Ordner wiederum öffnet man sich und dann findet man die Tage, wo man dort auch Menschen fotografiert haben.
Warum hat dieses Regime von Assad diese ganzen Fotos aufgenommen? Was steckt dahinter?
Dahinter steckt ein System. System um eine Legalisierung des Todens.
Was meinst du genau mit Legalisierung des Tötens? Am Anfang der Folge, da hast du ja von Oberst Mohammed erzählt, der Mann, der diese Festplatte mitgenommen hat. Und du hast erzählt, dass er bei dieser Einheit gearbeitet hat, die im Assad-Regime dokumentiert hat, Fotos gemacht hat. Hat er euch noch mehr erzählt?
Der Oberst Mohammed hat uns auch erzählt, wie ist der Ablauf dieser in den sogenannten Beweissicherungsabteilung der Militärpolizei. Und deren Aufgabe besteht darin, Menschen und Leichen zu fotografieren, wenn sie gestorben sind. Mindestens drei, einer Close-up, also so direkt an den Gesicht, andere ist der halbe Körper und der dritte ist der ganze Körper. Und archivieren das alles digital, aber auch werden sie ausdrucken, Bilder, zwei, drei Stück, für die Akte, die zum Militärgericht geht. Man muss auch wissen, der hat selber nicht gefoltert oder nicht getötet, soweit dass ich weiß. Seine Einheit besteht nur diese Gräueltaten, das Asset zu dokumentieren und einfach zu archivieren. Im Militärgericht gibt es Berichte von Untersuchungen. Die Fotos sind ein Bestandteil der Akte. Wir selber waren bei diesem Militärgerichtshof und haben gefragt dort die neue Regierung, wie funktioniert die Aktenführung von einem Häftling? Ein Richter in der neuen Regierung hat uns gesagt, dass diese Menschen werden zum Tode verurteilt anhand dieser Berichte von Untersuchungen von den Geheimdiensten. Also was der Offizier von Geheimdienst in seinem Bericht schreibt, übernimmt der Richter 1:1 und verurteilt den Menschen, der schon vor 2 Monaten gestorben ist. Deswegen, es ist kein normaler juristischer Prozess, das ist einfach eine Maschine des Todens. Also erstmal töten und dann verurteilen, nicht verurteilen und dann töten. Das ist natürlich ganz, ganz, wir haben einfach die Kopf geschüttelt, als wir diese Tatsache festgestellt haben und haben gesagt, das ist letztendlich ein Versuch, eine Legalisierung eines Tötung. Und da ist weit weg von einem juristischen Prozess oder legalen Prozess. Das entspricht nicht der rechtsstaatlichen Prinzipien.
Also ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen und korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Also diese Menschen sind nach euren Recherchen gefoltert worden. Sie sind womöglich an diesen Folterverletzungen unter anderem auch gestorben. Und dann, nachdem sie tot sind, werden sie angeklagt und verurteilt.
So kann man das sagen. Das konnten wir mindestens in einem Fall genau belegen, mit schriftlichen Unterlagen des Militärgerichts in Damaskus. Das klingt natürlich absurd, aber danach sieht es aus.
Ihr habt ja für eure Dokumentation, für Panorama, auch mit diesem Offizier gesprochen, der diese Festplatte aus seinem Safe in der Nacht des Regimesturzes genommen hat, gerettet hat, diese Dateien. Ihr habt dieses Material, das auf der Festplatte ist. Wer sind diese vielen Menschen auf diesen Fotos? Kann man das sagen? Sind die allermeisten Regimekritiker gewesen?
Es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, von all diesen tausenden Bilder, dass sie alle Regimekritiker waren. Es gab auch Menschen, die nicht gegen Regime gemacht haben, wie zum Beispiel Mohammed. Ein Mann, Mohammed, 22 Jahre, er war im drittes Jahr Jurastudium in Uni Damaskus. Den jungen Mann haben wir in anderen Daten, die uns zugespielt haben, auch erkennen können. und haben wir gesehen, dass er verhaftet worden und gefoltert worden ist. Mohammed Leichnam wurde dann zum militärischen Krankenhaus in Harasta gebracht und dort wurde er versucht zu reanimieren, aber hat das nicht geklappt und wurde er dann halt dort seinen Tod festgestellt und wurde dann dokumentiert anhand einer Unterlagen. In 2012 im Februar gestorben an Herzstillstand. Und es gibt auch ein Foto davon und man fragt sich, wie Stillstand. Das sieht man doch mal in sein Gesicht, seine Nase, seine Zähne sind alle gebrochen und das ist nicht korrekt. Und dann könnten wir auch seiner Familie finden.
Salam alaikum.
Sein Vater sagte, wenn ich weiß, dass meine Junge schon mal in einem Demo gegen Assad teilgenommen, dann sage ich, okay, er hat seinen Weg genommen, aber er hat nicht teilgenommen. Er war unbeteiligt, aber trotzdem dieser Tötungsmaschinerie, das Assad unterscheidet manchmal gar nicht von gegen oder nicht gegen Regime, sondern es war in einer Situation, wo der Regime einfach Menschen auf der Straße festgenommen und umgebracht und getötet in den Gefängnissen. Einfach ein Signal zu schicken, wir werden das durchsetzen.
Amir, noch einmal, um das ganz klar zu haben. Ihr habt ja die Dokumente und Daten und Fotos ausgewertet. Wie ist der 22-jährige Jurastudent Mohammed letztendlich gestorben?
Wir wissen natürlich nicht, mit welchen Mitteln wir können das rekonstruieren. Anhand der Bilder und anhand der medizinischen Reanimierungsprozesse erkennen, dass er durch Folter und Schlagen auf den Nierenbereich, auf den Gesichtbereich, die Nase ist gebrochen, die Zähne sind gebrochen. Seine Mutter oder sein Vater glauben niemals, dass er einen Herzstillstand gehabt hat. Also die sagen, der ist ein gesunder junger Mann, der hat null Probleme mit Herz vorher gehabt. Und die glauben nicht, dass es so ein Herzstillstand. Natürlich stand das in dem Bericht Herzstillstand, aber aus welcher Grund kam dieser Herzstillstand? Also das ist eine Verschleierung der Ursprung dieses Tötung, das ist letztendlich die Folter.
Und wie hat die Familie von diesem jungen Mann reagiert, als ihr gesagt habt, dass ihr Fotos von ihm, von seiner Leiche gefunden habt?
Es war für mich, ehrlich zu sein, als Journalist sehr schwierig, diese Frage überhaupt zu stellen. Und dann haben wir gesagt, okay, pass mal auf, ich habe ein Bild, da steht natürlich sein Name und seine Leichennummer. Und da sind wir fast 100% sicher. Aber ich kann das nicht als Fakt und Tatsache einfach vorlegen, bevor das sie gesehen haben. Und dann habe ich sie vorgewarnt, um zu sagen, ja, bitte, bitte, bitte zeig uns. Und als ich das Foto gezeigt habe, sein Bruder hat ihn sofort erkannt. Und sein Vater hat ihn erkannt, aber er wollte das nicht glauben. Und er hat einfach gefragt, ist er da? Und dann plötzlich, er war Gewissheit, ja, ist er. Hat natürlich geweint und ist ein, für einen Mann im arabischen Raum, dass er sich weint in der Öffentlichkeit, ist auch ein bisschen was Besonderes. Es ist nicht selbstverständlich. Und das war wirklich ein sehr bewegender Moment, wo ganze Familie in dem Wohnzimmer sich gesammelt haben. Und ich sah mittendrin und erzähle ich über eine traurige Nachricht. Dann haben sie gesagt, ja, jetzt wissen wir, wo er der letzte Momente verbracht hat, und zwar in Harasta Krankenhaus. Aber bis jetzt, natürlich gibt es keinen Leichnam.
Warum genau dieses Krankenhaus?
Das ist ein militärisches Krankenhaus, Also es war ein normales Krankenhaus für Angehörige der syrischen Armee. Und zwar nach unserer Recherche bis zum Jahr 2015. Aber das Harasta-Krankenhaus hat noch andere Funktionen. Das Krankenhaus hat 6 Etagen und eine 7. Geheimetage. In diesem 7. Etagen wurden Häftlinge aus Foltergefängnis hingebracht. Das ist eine Funktion. Die zweite Funktion ist das Krankenhaus als Hotspots für alle Leichen. Die Leichen aus verschiedenen Gefängnissen der Sicherheitsbehörden kamen dorthin, um dort in Harasta Krankenhaus den Tod festzustellen, die Leichen abzufotografieren und wegtransportieren. So war das organisiert.
Woher weißt du das?
Wir waren auch da. Könnten wir auch eine Sondergenehmigung von der jetzigen Regierung kriegen? Und in diesem verlassenen Krankenhaus und könnten wir rekonstruieren, wie es damals passiert, wie es damals geschehen in dieser 7. Etage. Und das ist nur eine gesperrte Etage und der Aufzug geht bis der 6. Etage. Und dann muss man mit der Treppe weiter an die 7. Etage. Dort gibt es eine Metallgitter und könnten wir auch erkennen, normalerweise in den Krankenhäusern gibt es in den Raum immer ein Holztor, aber dort gab es nur Metall. Das ist eine Art von ein Krankenhaus, aber gleichzeitig so eine umfunktioniert zu einer Folterzelle in den 7. Etage. Und in diesem Abteilung gibt es mehrere Zimmern, wo jeder Sicherheitsabteilung hat. Und die Häftlinge werden dort gebracht, angeblich so behandelt, aber letztendlich ist eine Folteretage. Wir wissen, dass diejenigen, die in den 7. Etagen gehalten haben, haben weniger Chancen zu überleben. Und das ist wie eine letzte Station. Wenn man dort kommt, dann braucht man Wunder, dass ihr lebendig rauskommt. Das berichtet uns auch mehrere Ärzte, die auch dort gearbeitet haben. Und da haben wir auch filmen können, wie es im hinteren Bereich dieses Krankenhaus, diese Leichenhalle gab und wo es immer diese LKWs, die für den Transport vorgesehen, immer dort geparkt und mit den Leichen gefüllt und raus aus dem Krankenhaus auf die Autobahn Richtung Massengräber. Dieser Krankenhaus war sehr günstig gelegen neben einer Autobahn Richtung Norden, Richtung Homs. Und dort 40 Kilometer von diesem Krankenhaus könnten wir eine Massengrab lokalisieren in einem Ort, heißt Al-Kutaifa. Und deswegen dieser Hotspots von Tod, den nenne ich dieses Krankenhaus Harasta, ist der Ort, wo es viel geschehen.
Habt ihr Kontakt aufgenommen mit den mutmaßlichen Tätern? Habt ihr Kontakt mit dem Assad-Regime aufgenommen?
Wir haben natürlich versucht, Assad selbst und ehemalige Vertreter des Regimes anzusprechen, also seine Offiziere. Leider ist die einzige Möglichkeit, die wir gehabt haben, über Russland, weil Assad dorthin geflohen ist. Und wir haben einen Anfrage geschickt, aber keine Antwort erhalten. Auch von der neuen Regierung, der syrischen Übergangsregierung, haben wir auch bis jetzt keine Antwort erhalten. Aber wir haben sie angefragt. Ich glaube, das wird irgendwann eine Reaktion geben von einer juristischen Aufarbeitung. Ich male mir aus, dieser Fall könnte die internationale Justiz auch in Bewegung bringen, dass dieser Fall aufgeklärt wird, weil es handelt sich nicht um eine Person, es handelt sich um Menschen, die willkürlich einfach getötet wurden.
Der weltweit erste Prozess zu Staatsfolter in Syrien der lief vor ein paar Jahren in Deutschland am Oberlandesgericht Koblenz. Da wurde ein hochrangiger Ex-Mitarbeiter des Assad-Regimes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Warum ausgerechnet in Deutschland?
Wir haben auch verstanden durch unsere Recherche, dass die Täter und die Opfer hier in Deutschland sind.
Bei Syrien ist Deutschland insoweit in einer besonderen Lage, weil sehr viele Flüchtlinge seit 2011 nach Deutschland gekommen sind und somit hier aussagen können, was sie erlebt haben.
Das ist Generalbundesanwalt Jens Rommel.
Wir haben also einen besseren Zugriff auf Beweismittel, als es andere Staaten haben.
Das gibt es ein Strukturverfahren und da gibt es auch eine Art zum Beweismittelsicherung. Wir wissen im Laufe der Recherche, dass diese Bilder, die wir gesehen haben, mittlerweile sind auch bei den Generalbundesanwalt vorgelegt sind.
Diese Fotos ergänzen die Zeugenaussagen einzelner Personen. Sie machen für jeden sichtbar und damit auch objektivierbar, was einzelne Personen erlitten haben.
Aber ich zweifle daran, dass diese Aufarbeitung in Kürze abgeschlossen wird. Es wird Jahre dauern.
Du warst ja kurz nach dem Sturz von Assad dort. Du warst ja jetzt im Zuge der Recherche wieder in Syrien. Wie ist dein Blick jetzt heute auf das Land mit diesem Erbe von Assad?
Die Lage ist nicht entspannt. Ich würde mal sagen, es ist noch jetzt gerade angefangen der Aufarbeitung. Es gibt eine dringende Frage gestellt von vielen Familien. Wo ist mein geliebter Sohn, Vater, Bruder? Die Regierung versucht jetzt gerade, diese Krise zu managen. Ich sage managen, weil sie können nicht direkt Antwort geben. Zumal die Beweismittel sind teilweise verschwunden, weil vernichtet. Die Übergangsregierung hat auch Teil dieser Daten, die gesehen haben. Wir haben das gesehen, wie sie akribisch auch arbeiten daran, alles zu digitalisieren und alles in einem System zu erstellen. Und der Versuch ist so, dass man ein Application, eine App zu erstellen, in dem der oder die Opfer zu finden. Es wird sehr, sehr lange dauern, bis das der Schmerzen auch einen anderen Weg findet. Wir waren in Damaskus und haben gesehen, Frauen und Ehefrauen und Männer und Müttern protestieren für die Aufklärung von dem Schicksal von den Verschwundenen und tragen einfach die Bilder von deren Angehörigen und die suchen Antwort. Keiner kann sie jetzt direkt Antwort geben. Und dieser Zweifel, das Land ist in einer Verzweiflungsprozess und ich glaube, es wird sehr schwierig, einen Schritt dieses Land voranzutreiben, ohne diese Frage zu klären, weil Gerechtigkeit ist ein Bestandteil einer Fortentwicklung einer Gesellschaft. Und wenn man nicht glaubt, dass es Gerechtigkeit herrscht, dann ist es ein Problem, die irgendwann einen anderen Art rauskommt, mit Konflikt oder wie auch immer. Ich glaube, Syrien heutzutage ist ein Land gespaltet zwischen Täter und Opfer. Aber dennoch, mit unserer Recherche konnten wir schon mal ca. 1500 Menschen identifizieren und bestätigen, was mit denen passiert ist. Und diese Info zu diesen Menschen haben wir an mehrere NGOs in Syrien, aber auch die UNO weitergeleitet.
Vielen Dank, Amir.
Danke, Elena.
Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion: Fabian Zweck, Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frey und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung: Nicole Dienemann und Fumi Kulle. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch.